SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Thema heute.
Thema heute Spezial. Ihre Fragen an die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. In diesem Podcast gehen die Fragen an Christian Baldorf von der CDU. SWR1-Moderatorin Claudia Deeg führt das Gespräch.
Guten Tag, Herr Baldorf.
Guten Tag, Frau Deeg.
Ich hätte schon mal eine Frage. Wenn Sie im Moment Ministerpräsident wären, hätten Sie die Grundschulen heute auch zumindest teilweise geöffnet?
Ich habe schon vor Wochen immer gesagt, wenn wir eine Inzidenz unter 35 erreichen, die ja leider durch diesen Mutant aus England jetzt erforderlich geworden ist, dann muss man Schulen und Kindertagesstätten wieder öffnen und alles, was unter 50 ist, muss man zumindest regional so definieren, dass man das natürlich wieder zumindest in den Wechselunterricht bringt. Frau Deeg, ich habe eine Schülerin erlebt, die mir erzählt hat, im Januar hatte sie genau 3 Stunden zu 30 Minuten Unterricht. Es geht ja darum, dass wir den Schülerinnen und Schülern und den Kindern in den Kindertagesstätten Möglichkeiten geben, nicht nur zu lernen, sondern auch miteinander zu sein. Und deshalb muss unser Ziel sein, zu öffnen, immer im Hinblick darauf, wie die Inzidenzen sind, weil wir wollen ja auch Leben schützen.
Machen wir doch zum Warm-up so einen kleinen Fragen-Schnelldurchlauf.
Ja.
Rheinland-Pfalz soll mit Ihnen und der CDU zum Land der Rüben, Reben und Ruter werden.
Genau.
Ist Bayern Laptop und Lederhose Ihr Vorbild?
Nein, das könnte man meinen, wenn man natürlich die Entwicklung sieht, die Bayern gemacht hat, vom Nehmerland zum Geberland, dann kann das durchaus auch Vorbildwirkung haben. Das kann sicherlich auch im Bildungsbereich, im Forschungsbereich. Ansonsten bin ich sehr stolz, dass wir Rheinland-Pfälzer sind und ich finde, in diesem Land kann man viel mehr entwickeln und viel besser vorankommen und das will ich tun.
Wir müssen schneller werden, Herr Baldorf. Die CDU ist seit 30 Jahren in Rheinland-Pfalz in der Opposition. Sie haben seit über 30 Jahren eine Dauerkarte für den Betzenberg. Sind Sie extrem leidensfähig?
Nachdem ich die 30 Jahre in der CDU in diesen Funktionen nicht wahrgenommen habe, müssen wir das unterscheiden. Und übrigens war zu Beginn der Dauerkartenzeit 2 deutsche Meisterschaften, 2 Pokalsiege des FCK. Es hat immer alles super geklappt und ich wünsche mir, dass es auch wieder besser wird. Und jetzt wird es erstmal in der Politik besser mit einem Regierungswechsel und dann wird es auch beim FCK besser.
Haben Sie immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu Parteikollege und Gesundheitsminister Jens Spahn?
Ja, selbstverständlich. Man muss ja eines sehen, wir sitzen alle Politiker in einem Boot. Es gibt keine Blaupause für Corona und es ist extrem schwierig, durch diese Situation jetzt auch durchzusteuern. Wir haben auf der einen Seite die Infektionen, auf der anderen Seite die Impfungen. Wir haben auf der einen Seite die Immunisierungen und auf der anderen Seite die Insolvenzen, die drohen. Das ist ein großes Problem und ich kann nur dafür werben, dass wir reelle Ziele vorgeben und dass wir darauf achten, dass wir sowohl Mittelständler, Soloselbstständige nicht in die Insolvenz treiben, aber auf der anderen Seite auch
die
Gesundheit.
Wir haben noch 2 Stunden, Herr Baldorf. Wir haben noch Zeit zum Reden.
Machen wir das lang, weil dann machen wir das kürzer, kein Problem.
Sie fragen so knifflige Sachen, da muss man so lange antworten. Welche Ferien würden Sie streichen oder kürzen, wenn Sie könnten?
Gar keine, weil es ist im Moment auch nicht notwendig. Wir beginnen ja jetzt wieder mit dem Unterricht. Das Problem in Rheinland-Pfalz war in den letzten Monaten, dass wir ein Bildungschaos hatten, weil die Digitalisierung nicht funktioniert hat.
In der CDU-Wahlzeitung haben Sie auf die Frage, was ist Ihr größter Fehler, geantwortet: Ungeduld. Was passiert dann? Schreien Sie, fluchen Sie?
Sie wollen eine kurze Antwort? Verrate ich nicht.
Wie sehr haben Sie sich geärgert, dass das Internet nicht ordentlich lief am digitalen politischen Aschermittwoch der CDU?
Die erste Minute schon und dann habe ich mir gedacht, naja gut, kannst du jetzt nicht ändern. Bei uns lag es ja auch nicht, sondern das kam irgendwo anders her. Das ist nun mal so. Ich habe mir dann im zweiten Moment gedacht, vielleicht ist es ja doch so, dass es besser ist, wenn es einen Regierungswechsel gibt, weil dann fällt es sicherlich nicht mehr aus.
Wo waren Sie zuletzt im Urlaub?
Im Bayerischen Wald.
Da sind wir doch wieder bei Bayern.
Ja.
Ihr Lieblingsort in Rheinland-Pfalz?
Der Betzenberg.
Und was machen Sie am 1. März?
Sie fragen Dinge. Da mache ich Wahlkampf. Aber Sie fragen ja bestimmt bewusst. Ich bin gespannt, was Sie da...
Ich hätte gedacht, Sie antworten, Sie haben schon den Friseurtermin ausgemacht oder Sie gucken das Fernsehduell in Baden-Württemberg am Abend.
Das
aber
stimmt,
es steht
wobei
Ihnen
mir
frei.
Meine Tochter ja vor 2 Wochen die Haare mal selbst zwischenzeitlich geschnitten hat. Ist sogar so, ja, ich habe einen Termin. Den habe ich aber genauso wie alle anderen auch ausgemacht. Nicht, dass da plötzlich ein falscher Zungenschlag.
Nein, um Gottes Willen. Danke an dieser Stelle für die erste Fragerunde. Wir reden gleich weiter. Sie können, die SWR1-Hörerinnen und Hörer, die Fragen schicken an Christian Baldauf über die SWR1-App, gerne auch als Sprachnachricht oder ins Studio. Und eine Frage habe ich doch noch.
Ja.
Ihr größter Hit in den 80ern?
Die Purple Perfect Strangers.
Und hier haben wir eine Hörerin.
Guten Tag, Herr Baldauf. Mein Name ist Uta Breiding aus Germersheim. Ich hätte folgende Frage an Sie. Wie hätten Sie in der aktuellen Frage der Hotel- und Restaurantschließungen auch rückwirkend gesehen gehandelt? Und haben Sie einen Plan und wie ist er für die Öffnung der Hotel- und Restaurants? Das würde mich brennend interessieren. Vielen Dank.
Herr Baldauf, Ihre Antwort.
Ja, liebe Frau Breiding, das ist jetzt, Sie haben ja rückwirkend gefragt, eine sehr schwierige Frage deshalb, weil wir auf der einen Seite gerade in der Gastronomie, dem Einzelhandel, bei den Solo-Selbstständigen ja im Moment noch kein Ende sehen, wann wieder geöffnet werden kann, wann man wieder in den Beruf starten kann. Was hätte ich gemacht? Erstens, wir haben schon seit über einem Dreivierteljahr eingefordert und auch Anträge gestellt, dass wir einen Unternehmerlohn brauchen. 1180 Euro, Pfändungsfreigrenze, die man auf jeden Fall jedem von Ihnen, der jetzt im Moment nicht den Betrieb offen haben kann, zur Verfügung stellt. Das halte ich nach wie vor für unausweichlich und werde, wenn wir die Wahl gewinnen, auch entsprechend dies umsetzen. Das Zweite ist, ja, wir brauchen jetzt auch in den nächsten Tagen einen Öffnungsplan, der allerdings natürlich auch immer an den Inzidenzwerten gemessen werden muss. Und ich kann nur dafür werben und sagen, wir werden vieles erreichen können, wenn wir endlich anfangen zu testen, zu testen, zu testen, zu testen. Baden-Württemberg macht das jetzt von sich aus. Ich habe Rheinland-Pfalz aufgefordert, das auch zu tun. Das passiert im Moment aber nicht. Und in dem Moment, wo viel getestet wird, in dem Moment, wo wir die Gesundheitsämter besser personell ausstatten, ein Landesgesundheitsamt zur Vernetzung herstellen und dann auch feststellen können, wo sind denn die Gefahren, die Inzidenzen, dann kann man viel schneller, viel einfacher öffnen. Wenn wir so weit sind, dass man wieder öffnen kann, muss vor allem auch in Ihrem Bereich der Gastronomie dafür Sorge getragen werden, dass in den Innenstädten die Sondernutzungsgebühren entfallen, damit sie auch wieder Einkünfte haben. Und was sicherlich nicht passieren wird, ist Steuererhöhungen. Gehen Sie bitte davon aus, in den nächsten Tagen werde auch ich einen Vorschlag machen, wie ich mir das vorstelle.
Ohne Steuererhöhungen,
ohne
meinen Sie?
Ohne Steuererhöhungen, klar.
Und wollen Sie nicht jetzt schon sagen, wie der Plan aussieht? Das wäre doch schick hier an der Stelle.
Wir müssen jetzt abwarten in den nächsten ein, zwei Tagen, wie sich Inzidenzen entwickeln und daran müssen wir es orientieren. Wir haben immer die Gratwanderung zwischen den völlig berechtigten Interessen der Mittelständler. Deshalb sage ich ja, solange zu ist, muss der Unternehmerlohn gezahlt werden. Und auf der anderen Seite, ich traf vor nicht allzu langer Zeit eine 98-jährige Frau, die mir sagte, Herr Baldauf, bitte sorgen Sie dafür, dass keine Verbreitung erfolgt. Wir haben beide Seiten und ich weiß, wie es in Heimen abgeht. Mein Vater hat ja selbst Corona gehabt und ist vor 6 Wochen daran verstorben und deshalb müssen wir beides abwägen. Aber die Hörerin hat völlig recht, wir dürfen diejenigen, die vorher gesunde Unternehmen und Betriebe hatten, nicht im Stich lassen.
Die nächste Frage.
Ja, guten Tag, Herr Baldauf. Niklas Kühner aus Ludwigshafen hier. Ich bin 16 Jahre alt und besuche hier die 11. Klasse vom Theodor-Heuss-Gymnasium. Also meine Frage an Sie als Ministerpräsidentschaftskandidat wäre, wie Sie zum Microsoft-Teams-Verbot stehen, was eben letzte Woche vom Bildungsministerium bzw. von Frau Hubig verabschiedet wurde.
Also dazu muss man vielleicht noch erklären, dass die Landesregierung vorhat, dann ab Sommer nicht mehr auf Microsoft Teams zugreifen zu lassen bei den Schulen, weil Sie sagen, es gibt ein anderes funktionierendes System.
Ja, das hat aber die Landesregierung auch schon vor einem halben Jahr gesagt. Und wir haben ja gemerkt, was passiert ist. Sie reden von Moodle. Mhm. Diejenigen, die damit zu tun haben, wissen, dass es nicht funktioniert. Ich hätte sowieso im letzten Jahr schon eine Digitalisierungsoffensive im Sommer gemacht und dort alle Schulen mit Breitband ausgestattet, Laptops und iPads an die Lehrer und Schüler vergeben und natürlich auch den Support über IT-Fachleute sichergestellt. Damit hätten wir erreicht, dass wir jetzt über Teams vielleicht gar nicht reden müssen.
Richtig. Aber wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und stellen Sie sich vor, Sie gewinnen die Wahl, Sie werden Ministerpräsident, der
Ihnen,
16-Jährige fragt,
ja,
darf ich weiter mit Teams arbeiten oder nicht?
Dann sage ich Ihnen, Teams funktioniert, Teams ist anerkannt. Dann werde ich auch, solange es nichts Besseres gibt und nichts Sichereres gibt, dafür sorgen, dass dieses Teams auch weiterläuft. Und deshalb bringt es nichts, jetzt eine Ankündigung zu machen, dass es auch anders geht, wenn Frau Hubig selbst nicht weiß, wie es gehen soll. Teams ist im Moment deshalb richtig.
Im Studio Christian Baldauf von der CDU. Er beantwortet Ihre Fragen. Reingekommen ist von Luca Dötsch aus Mertloch. Wie wollen Sie die Digitalisierung im Land vorantreiben? Und da packen wir noch Peter Hornung dazu. Gleiches Thema. Ich würde interessieren, inwieweit eine zukünftige Landesregierung den digitalen Fortschritt auch in das kleinste Dorf in Rheinland-Pfalz bringen will. Es gibt genug weiße Flecken in Rheinland-Pfalz auf dem Lande, wo man noch nicht einmal Handyempfang hat, von einer vernünftigen Bandbreite ganz abgesehen. Herr Baldauf.
Die Anrufer beschreiben das, was seit Jahren auch in diesem Land nicht vorangetrieben worden ist. Wenn ich die Regierungsverantwortung übernehme, dann wird die Digitalisierung Chefsache. Wir werden es an die Staatskanzlei hängen mit einem eigenen Digitalisierungsministerium. Es gibt zwei Seiten. Das eine ist der Mobilfunk, der angesprochen wurde. Da kann man teilweise in der jordanischen Wüste besser telefonieren als in manchem Dorf bei uns in Rheinland-Pfalz. Ich werde eine 5G-Strategie entwickeln, zusammen mit dem Bund, dass in den nächsten Monaten auch dafür Sorge getragen wird, beispielsweise auch durch Genehmigungsfreiheit auf öffentlichen Gebäuden, dass die Masten gestellt werden können und dass 5G flächendeckend im Land kommt. Dazu brauchen Sie aber auch die entsprechende Glasfaser-Ausstattung. Im Moment schauen viel zu viele Rheinland-Pfälzer noch in die Kupferröhre. Und ich merke, in der Vergangenheit ist viel Fassadenpolitik betrieben worden. Malu Dreyer wollte schon 2018 die Gigabit-Gesellschaft haben. Nicht passiert, und deshalb werden wir es jetzt umsetzen. Es wird einen Digitalplan geben, wo genau festgelegt ist, wann wer dran ist mit dem Ausbau. Wir werden das zusammen mit großen Telekommunikationsunternehmen auch.
Für die ist aber oft das Land nicht attraktiv, ne, sondern nur die Stadt.
Das müssen wir dann durch entsprechende Programme unterstützen. Da gibt es in anderen Bundesländern Beispiele, wie das geht. Und dann muss vor allem auch eines passieren, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird. Wir wollen ja Gleichwertigkeit zwischen Stadt und Land, dass man da natürlich auch darauf achtet, in einer Priorisierung am besten zuerst die Gewerbegebiete und dann alle anderen auch, was nicht ausschließt, dass wir es erreichen wollen mit einem hehren Ziel, in 5 Jahren wo ganz anders zu stehen, nämlich mit Reben, Rüben, Router, so wie Sie das vorher beschrieben haben.
Grüß Gott, mein Name ist Andreas Kühner, ich komme aus Ludwigshafen und habe folgende Frage. Herr Baldauf, Ihr Thema ist Bildung. In Ludwigshafen haben wir ein spezielles Problem. 15% der Schulabgänger geht ohne Abschluss von der Schule ab. Das ist etwa doppelt so viel wie im Durchschnitt in Rheinland-Pfalz. Was würden Sie als Ministerpräsident anders machen in der Bildungspolitik wie bisher, dass das nicht weiter so passiert?
Herr Baldauf.
Ja, Kinder, junge Menschen, Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf gute Bildung, auf gute Ausbildung, und wir dürfen auch niemanden zurücklassen. Unter Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit verstehe ich, dass man jedes Kind, jeden jungen Menschen seinen Begabungen entsprechend fördert. Und dafür brauche ich entsprechende Rahmenbedingungen. Erstens, schon vor Corona sind in Rheinland-Pfalz 2,7 Millionen Unterrichtsstunden ausgefallen. Wir müssen also dringend Lehrer ausbilden und auch Lehrer hier im Land behalten. Viele wandern nämlich auch in andere Bundesländer ab, weil sie dort besser bezahlt werden. Wir brauchen eine 105-prozentige Lehrerversorgung, damit der Unterricht auch stattfindet. Zentralabschlüsse sind unser Ziel, und es ist ganz wichtig, dass wir die frühkindliche Förderung in den Blickpunkt nehmen. Man kann es kaum glauben, über 19% der jungen Menschen kommen aus der Kita in die Grundschule, können nicht richtig Deutsch. Da wollen wir der Kita gezielt durch Sprachstandstests auch feststellen, wer das ist, und ganz gezielt helfen. Und in der Grundschule wollen wir vor allem Lesen, Schreiben und Rechnen in den Mittelpunkt setzen. Im Moment gehen über ein Drittel der jungen Menschen in die weiterführende Schule nach der 4. Klasse. Sie können nicht richtig lesen und schreiben, über 40% nicht richtig rechnen. Und genau da liegt das Problem. Wenn man am Anfang nicht richtig anfängt, bekommt man es auch am Ende nicht hin. Und ich finde, da sind wir alle verantwortlich, gerade den jungen Menschen gegenüber, ihnen die optimalen Startchancen zu geben. Ich habe es bei den eigenen Kindern erlebt, wie wichtig das ist. Und deshalb ist es mir ein Herzensanliegen.
Sie setzen im Wahlkampf auf das Thema Bildung. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Reden wir über die ganz kleinen, frühkindliche Bildung in der Kita. Und dazu ist jetzt eine Expertin zugeschaltet aus einem Glasfaserdorf. Sie hört uns deshalb sehr, sehr gut. Claudia Theobald, seit über 30 Jahren Erzieherin, hat den Verband Kita-Fachkräfte Rheinland-Pfalz gegründet. Hallo, Frau Theobald.
Hallo, Frau Deeg.
Ihre Frage an Herrn
Baldauf.
Ihre Frage an Herrn Baldauf. Startergruppen, Bildungsarbeit stärken.
Ja, Viele Jahre ging es in der Kita-Politik hauptsächlich um eine Ausweitung der Betreuung und die Bildung bleibt immer mehr auf der Strecke. Was wollen Sie ganz konkret tun, damit wir Erzieherinnen mehr Zeit für Bildungsangebote und auch für Förderung haben?
Direkt antworten?
Ja, gern.
Ja, aber ganz konkret auch, selbstverständlich. Frau Theobald, ich habe vor, sobald wir die Wahl auch gewonnen haben, über mehrere Punkte zu reden. Nicht nur an einem runden Tisch mit Kaffee und Kuchen, wir gehen auseinander, sondern wirklich in einem Workshop. Lade Sie jetzt schon ein. Erstens, wir müssen über die Erzieherinnenausbildung reden, ob dort in der heutigen Zeit alles noch so ist, wie es sein soll. Zweitens, wir brauchen wesentlich mehr Personal in den Kindertagesstätten und da müssen wir auch den Mut haben, das zu finanzieren. Und drittens, die Erzieher-Betreuer-Relation zu den Kindern muss natürlich verbessert werden. Deshalb werden wir das jetzt verabschiedete Kindertagesstätten-Zukunftsgesetz, so hat es mal die SPD genannt, es war eher ein Zumutungsgesetz.
Was jetzt im Sommer dann in Kraft tritt?
Ja, das wird dann aber so nicht in Kraft treten, wenn wir dran kommen, sondern das werden wir schon so verändern, dass wir tatsächlich eine Betreuung gewährleisten können und gleichzeitig das, was Frau Theobald anspricht, auch die pädagogische Unterstützung. Ich habe vorher die Frage angesprochen des Defizites bei der deutschen Sprache.
Frau Theobald, mehr Zeit, mehr Personal. Woher könnte das Personal kommen, Ihrer Meinung nach?
Ja, das hat Herr Baldauf schon ein bisschen angesprochen. Es geht wirklich darum, dass die Erzieherausbildung so attraktiv gemacht wird, dass das auch junge Leute, die den Beruf wieder ergreifen wollen und dass es in eine bezahlte Ausbildung überführt wird. Also das ist das, was wir als Verband fordern. Und dann sind nämlich die Leute auch schon von Anfang an in der Einrichtung. Also das nennt sich praxisintegrierte Ausbildung.
Überzeugt Sie das, was Herr Baldauf eben gesagt hat? Oder Sie können gerne eine Nachfrage stellen.
Ja, also das sind gute Ansätze. Natürlich, also das hat Herr Baldauf ja auch gesagt, die Probleme im Kita-Bereich sind so groß, da wird man einen Schritt auch nach dem anderen gehen müssen. Das lässt sich nicht von heute auf morgen verbessern. Verbessern schon, aber verändern. Das Problem ist, es gibt seit vielen, vielen Jahren wirklich genaue Kriterien, wie eine gute Fachkraft-Kind-Relation aussieht, wie die räumliche Ausstattung, wie das alles sein muss. Das gibt es schon sehr lang. Und jetzt müssen wir einfach die Schritt für Schritt dahin kommen, dass das auch umgesetzt wird, diese Mindestanforderungen. Und da habe ich auch noch eine Frage an Sie, Herr Baldauf. Also mir begegnet es ganz oft, als Vorsitzende, dass dieses Zusammenspiel, dieses Finanzielle von Bund, Land und Kommune, also dass jeder sagt, ja, aber das Land muss, der Bund muss, die Kommunen müssen. Können Sie vielleicht dazu was sagen? Ja. Wie finanzieren wir unseren Kindern einen kindgerechten Alltag?
Also das Letzte greife ich zuerst auf, Frau Theobald.
Kurz und knapp.
Versuchen wir mal. Ich bin jemand, der schon immer in seinem Leben so gearbeitet hat. Man redet nicht über Zuständigkeiten, sondern definiert das Ziel. Man trifft sich vor allem mit denen, die es betrifft. Und Sie sind ja bei der letzten Novelle gar nicht groß beteiligt worden. Das mache ich so nicht. Was wir dann vorhaben, ist Folgendes. Wir werden uns zusammen an den Tisch setzen und wir werden genau darüber zu reden haben, wie wir das nach vorne bringen. Jetzt muss ich offen sagen, Frau Theobald, jetzt ist es so im Radio, wir sind live. Sagen Sie mal bitte noch mal, mir ist gerade der Faden weggeplatzt, weil ich so lange geantwortet habe.
Es ging ums Geld. Und jetzt haben Sie tatsächlich nur noch 20 Sekunden.
Ich eile. Die Zuständigkeit ist nicht die Frage, sondern man setzt die unterschiedlichen Träger an einen Tisch und dann wird entschieden, wer bezahlt. Und wir stehen erst vom Tisch auf, wenn klar ist, wer bezahlt und wer umsetzt. Ansonsten muss es das Land übernehmen. Es geht um unsere Kinder.
Im Studio nach wie vor CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf. Herzlich willkommen nochmal.
Vielen Dank nochmal für die Einladung und die letzte schöne Stunde.
Und die Hörerinnen und Hörer stellen ihre Fragen und Sie beantworten sie. Ich habe hier schon gleich eine. Renate Herhold, bitte fragen Sie Herrn Baldauf, wie er sein ganzes Wahlprogramm was er bei einem Sieg, wie er das finanzieren will. Davon hört man nämlich nichts. Herr Baldauf, kurze Gelegenheit.
Ja, selbstverständlich, Frau Herold. Erstens, ich muss es kurz machen und den Rest gerne im Kontakt persönlich. Schreiben Sie mir eine Mail, werde ich Ihnen genau schreiben. Wir haben ein Sondervermögen, das im Moment verabschiedet wurde. Erstens. Zweitens, es gibt Rücklagen im Haushalt, die man einsetzen kann. Drittens, es wird ja hoffentlich wieder Steuermehreinnahmen geben nach der Krise. Und ich will es auch nicht verhehlen. Wir haben mit Corona eine Naturkatastrophe, die wir nie erahnt hatten. Wir müssen jetzt durch diese Krise durch, indem wir nichts verlieren. Keine Einzelhändler, keine Mittelständler, keine Solo-Selbstständigen, keine Arbeitsplätze. Und deshalb muss man auch darüber nachdenken, das ein oder andere, vor allem im Bildungsbereich und vor allem beim Unternehmerlohn, eventuell auch Kredit zu finanzieren.
Also Schulden machen?
Für die Situation, dass ich dann erreiche, dass niemand in die Insolvenz gehen muss, Arbeitsplätze erhalten bleiben und dann wird ja daraus wieder der Unternehmer, der Arbeitnehmer zahlt ja Steuern. Ich will das nicht, bisher geht's auch ohne, aber wir wissen ja nicht, wie lange noch Corona geht.
CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hier im Studio und hier kommt eine Frage.
Guten Tag, mein Name ist Conny Jung und ich wohne in Beselich. Ich fahre jeden Tag von Hessen nach Rheinland-Pfalz, also bin Pendlerin. Und wohne in der Nähe von Limburg bis Ransbach-Baumbach sind es circa 40 Kilometer. Und ich hätte gerne mal gewusst, wann ich endlich mal ein öffentliches Verkehrsmittel nehmen kann, was in kürzester Zeit mich an diesen Ort bringt. Weil ich brauche mit dem öffentlichen Verkehrsnetz 3 Stunden. Das ist für mich nicht rentabel und deswegen meine Frage.
Herr Baldauf.
Ja, liebe Frau Jung, das ist eine sehr spezielle Frage. Die würde ich gerne mitnehmen. Ich gebe Ihnen aber auf jeden Fall eine Antwort dazu. Das, was Sie beschreiben, ist nicht der öffentliche Personennahverkehr, den ich mir im ländlichen Raum vorstelle, sondern er muss ja ausgebaut werden, sodass wir auch vom Individualverkehr, da wo es überhaupt geht, auch wegkommen.
Und für Frank, SWR1-Hörer Frank, scheint die Situation ganz ähnlich zu sein. Er schreibt, hallo Herr Baldauf, ich finde, das Nahverkehrssystem in Rheinland-Pfalz muss weiter ausgebaut werden, um den ländlichen Raum wieder besser anzuschließen. Es war ja schon alles mal, fast jedes Kaff hatte früher einen Bahnhof, also nach dem Motto, früher war es besser. Wie stehen Sie zur Reaktivierung von Eisenbahnlinien und guter Vernetzung von ÖPNV?
Also zunächst einmal ist es immer gut, wenn man die Eisenbahn ausbaut, wieder reaktiviert. Das muss man sich aber ehrlicherweise anschauen. Wir haben gerade vorher auch über finanzielle Fragen gesprochen. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber man muss natürlich vorher mal eine Machbarkeitsstudie machen und vor allem auch mal berechnen, wie viele Menschen das nutzen. Ich bitte das nicht falsch zu verstehen, aber oft ist es ja so, dass der Bus nur mit einer Person besetzt ist. Das ist dann der Busfahrer und das ist ja nicht Ziel von öffentlichem Personennahverkehr. Deshalb lade ich Sie gerne ein. Ich habe ja kein Kompetenzteam, sondern Praktiker an meiner Seite und habe auch 2, die sich vor allem mit Mobilität und Verkehr befassen. Einer war früher bei der Bahn, der kennt sich damit aus und ein anderer ist ein großer Busunternehmer und da gibt es viele andere. Also Sie sind gerne eingeladen, mit zu diskutieren. Wenn sich Strecken rechnen, ja, dann müssen wir sie reaktivieren.
Und noch eine Frage.
Wolfgang Pieroth aus Argenthal und ich habe folgende Frage, Herr Baldauf. Der Abstand zu Windrädern ist das größte Akzeptanzproblem beim Ausbau der Windkraft. Der Bund gibt nun 1000 Meter vor, Länder könnten da noch drunter, aber auch darüber gehen. Welcher Abstand schwebt Ihnen zum Schutz der Anwohner vor, wenn Sie an die neuen Giganten jenseits der 240 Meter und mehr denken? Zweite Frage und letzte. Gibt es ein konsequentes Nein von Ihnen zum Windkraftausbau im Wald? Vielen Dank.
Vielleicht mit der zweiten Frage an.
Die zweite habe ich jetzt nicht mehr gehört. Ich habe
nur die erste gehört. Ob es ein grundsätzliches, wie Sie grundsätzlich zur Windkraft stehen, zu einem Ausbau der Windkraft im Land?
Also das ist relativ einfach. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die nicht mit 100% regenerativer Energie leben wollen. Und dazu gehöre ich auch. Ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und bin nach wie vor natürlich der Meinung, dass wir die Windkraft brauchen. Das geht auch nicht anders und wird auch in Zukunft nicht gehen. Wir haben jetzt die Situation, weil Herr Pieroth danach fragt, wir als Union sind uns da immer treu geblieben, anders als die FDP, die vor 5 Jahren mit uns noch im Boot saß, als sie noch nicht in der Regierung mit dabei war, haben immer gesagt, die 1000 Meter sind für uns bindend. Sie haben gefragt, was ist mit einer Wiederaufforstung? Ja, wer 80% geschädigten Wald hat, bei einer Fläche von 43% in Rheinland-Pfalz, und wer weiß, dass der Wald ein CO2-Speicher ist, der größte nach den Mooren, und wer weiß, dass der Wald auch einen Erholungswert hat, dass er eine große Natur Situation darstellt, die wir doch pflegen und hegen müssen, dann bin ich der Meinung, können wir keine Windkraft in den Wald stellen. Und wir müssen die Flächen, die wir jetzt haben, repowern. Das ist ganz wichtig. Wenn diese Flächen näher als 1000 Meter stehen, für die CDU sind es 1000 Meter, dabei bleibt's, dann muss im Einklang mit den Gemeinderäten, mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort entschieden werden, ob man die Anlage stellt oder nicht. Das muss wirklich mit den Bürgerinnen und Bürgern besprochen sein. Ohne die Bürgerinnen und Bürger kann es nicht funktionieren.
Mein Name ist Hubert Schneider. Ich wohne in Kaiserslautern, circa 15 Kilometer von der Airbase in Ramstein entfernt. Herr Baldauf, was werden Sie im Landtag unternehmen, um die enorme Belastung der Bevölkerung in der Westpfalz durch militärischen Fluglärm zu reduzieren? Diese Häufung an Lärmereignissen macht uns zur Region mit dem meisten militärischen Fluglärm in ganz Deutschland und beeinträchtigt die Bewohner der Westpfalz massiv. Das geht so weit, dass Alteingesessene wegziehen, um diesem Terror zu entgehen. Wenn Touristen im Wald nach oben schauen und den Kopf schütteln, sagt dies alles. Diese kommen bestimmt kein zweites Mal in unsere schöne Region.
Herr Baldauf, was sagen Sie, Herrn Schneider?
Ja, es betrifft ja jetzt, wenn Sie Ramstein ansprechen, vor allem unsere amerikanischen Freunde. Und da muss man auch ehrlich sagen, wir sind zunächst einmal in Rheinland-Pfalz sehr froh, auch bei der Diskussion um Spang-Dahlem, ob es einen Truppenabzug gibt, dass die Amerikaner bleiben. Das will ich am Anfang auch mal sagen, sind unsere Freunde. Bin froh, dass jetzt über Joe Biden diese Aussagen auch getroffen wurden. Und ich bin da in engem Kontakt auch mit der jetzigen Verteidigungsministerin, mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Wir werden in naher Zukunft auch Gespräche mit den Amerikanern intensiv führen. Bisher habe ich immer nur von der Landesregierung gehört, dass sie die Gespräche intensiv gehört hat. Geändert hat sich nicht viel. Aber, Herr Schneider, das sage ich Ihnen auch, wir werden das nicht selbst als Politiker lösen können, auch nicht als deutsche Politiker, sondern nur im Konsens zusammen mit den Amerikanern, als amerikanische Freunde. Und da müssen wir auf Augenhöhe kommen. Das sind wir sicherlich jetzt mit Joe Biden eher als davor. Und deshalb bin ich guter Dinge. Bin gerne bereit, dass wir uns darüber auch einmal unterhalten, durchaus auch mit anderen, die sehr belastet sind. Lassen Sie uns mal in Kaiserslautern treffen und dann überlegen wir, was sinnvoll geht.
Aber es klingt so, es ist schwierig, weil am Ende ist es ja eine Sache der Amerikaner.
Wir können es ja, so ist es. Wir können es ja nicht als Deutsche selbst entscheiden. Wir können jetzt sagen, Ami, go home. Das wäre ja das also völlig falsche Signal und das wird es von mir auch nie geben. Im Gegenteil. Wir haben mit den Amerikanern sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, natürlich muss man mit ihnen reden. Können die Flugzeuge leiser werden? Können sie zu anderen Zeiten fliegen, andere Einflugschneisen nutzen? Da gibt es ja viele Dinge, die man besprechen muss. In welchem Winkel wird eingeflogen? Und das würde ich gerne natürlich auch einmal dann besprechen, weil ich ganz offen sage, kannst du nicht von jetzt auf nachher lösen. Dann müsste man den Amerikanern einen Koffer vor die Tür stellen und das will keiner.
Es kommt noch eine Frage im Nachtrag zu unserem Klimathema eben. Wolfgang Simanzig aus Landstuhl. Sie werben auf Plakaten für Straßenausbau B10. Wie wollen Sie das CO2 kompensieren, das durch Abholzung und mehr Verkehr entsteht, ist die Frage an Sie.
Ja, das weiß ich nicht, ob dadurch mehr CO2 und mehr Verkehr entsteht. Mehr Verkehr wahrscheinlich schon, aber zielgerichteter, weil den Verkehr gibt es im Moment auch. Die ganzen LKWs, die von der A8 kommen aus dem Süden und in Richtung Zweibrücken wollen und auch weiter Richtung Trier, die nutzen eben jetzt andere Wegstrecken. Das wird sich nicht verändern. Was mich stört ist, dass ich bin jetzt 20 Jahre im Landtag, seitdem immer nur Stückchen für Stückchen an der B10 weitergearbeitet wurde. Pirmasens hat es dringend notwendig, um auch eine gescheite Anbindung zu haben, dass es einen kompletten vierspurigen Ausbau gibt. Und dann darf ich auch dafür werben, ich bin ja nicht der Meinung, dass wir die Antriebstechniken so lassen. Wir müssen mit Wasserstoff vorankommen, mit synthetischen Kraftstoffen. Wir müssen Elektromobilität mehr einsetzen, sicherlich weniger im LKW, aber in anderen Bereichen. Und wenn wir Carsharing mehr nach vorne bringen, ÖPNV weiterentwickeln, dann bin ich mir nicht bange. Nur Wirtschaftsregionen bleiben Wirtschaftsregionen, wenn sie gut angebunden sind. Dann gibt es Arbeitsplätze, dann gibt es Unternehmen, die hingehen. Das wünsche ich mir für die Westpfalz und deshalb werde ich alles daran setzen, dass der vierspurige Ausbau kommt.
Herr Baldauf, wie empfinden Sie den Wahlkampf im Moment während der Corona-Pandemie?
Er ist anders und mir fehlt die Nähe. Ich bin jemand, der gerne und viel unterwegs ist, der sich als Teamspieler auch gerne mit vielen trifft und viel diskutiert. Das geht jetzt zwar im Moment auch über die Social Media und über die Videoschalten, aber es ist immer schöner, direkten Kontakt zu haben. Das ist im Übrigen jetzt auch bei uns beiden so, weil wir uns jetzt sehen. Es ist viel angenehmer, wenn wir das jetzt über Video machen würden. Wie geht's mir also ansonsten?
Wir haben eine Plexiglasscheibe dazwischen. Das nochmal für alle, die jetzt nicht Studio-TV gucken. Ne?
Also wer das jetzt sehen würde, wir sind sowas von eingemauert. Das ist alles
Corona-konform.
Alles konform. Das ist völlig klar. Ja, wäre ja auch schlimm, wenn wir es anders hätten.
Ja, absolut.
Und erstens nehme ich es, wie es kommt. Ja, ich bin Fußballer und sage, wenn ich auf den Platz gehe, ins Regnen, muss ich auch spielen.
Herr Baldauf, wann wären denn Ihrer Meinung nach die Sportvereine dran? Die Jugendlichen, wann können die wieder ihrem Sport nachgehen? Die Schulen haben heute zum Teil wieder Präsenzunterricht.
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Es sind ja nicht nur die Sportvereine, es sind Musikvereine, es sind ganz viele Vereine, Kulturschaffende, wo es extrem schwierig ist. Das ist heute schwer zu beantworten. Wir müssen das nach den Inzidenzen bemessen. Das ist leider so. Ich selbst singe ja auch in einem Chor, vermisse das jetzt schon seit über einem Jahr, dass wir nicht proben können. Ich kann nur eines sagen, was ich mitbekomme ist, Vereine kommen jetzt auch langsam an ihre finanziellen Grenzen. Viele haben sie schon überschritten. Und deshalb habe ich auch schon vor einem Jahr ein Programm vorgeschlagen, 15 Euro pro Mitglied, ohne Antasten der Rücklagen, damit die Vereine auch entsprechend Spielraum haben, um diese schwere Zeit zu überstehen. Das ist ja auch wichtig. Was bringt es uns, wenn die Vereine umfallen und nicht mehr da sind? Dieses ganze Ehrenamt, was so wichtig ist, worauf wir doch so auch bauen und vertrauen, dass die Landesregierung erst verlangt, die Rücklagen einzusetzen, habe ich immer für falsch gehalten. Das bleibt doch dabei. Und wenn wir die Regierung übernehmen, werden wir ein Sonderprogramm für die Vereine auch machen, weil ja, wir müssen wirklich schauen, das ist meine Grundeinstellung, dass wir durch diese Krise so weit kommen, dass wir so wenig wie möglich verlieren. Und wenn ich ganz gezielt jetzt Vereine höre, die sagen, wir müssen zumachen, das hilft's, dann haben wir auch keinen Nachwuchs mehr, dann haben wir auch keine Nachwuchsarbeit mehr. Und wir haben alles das, was wir miteinander machen können, nicht. Wann sie wieder aufmachen können und wer, das hängt ein bisschen auch davon ab, welche Sportart es ist und in welcher Form es ist.
Und aber worüber wir vorhin gesprochen haben, hängt auch von den Teststrategien ab.
Genau, wir müssen richtig, genau, wenn man sehr ausführlich und intensiv testet, geht das wesentlich schneller, so ist es, das müssen wir auch nochmal sagen. Ja, danke für den Ball, den Sie mir zuspielen, das ist genau mein Punkt.
Wir sind beim Sport.
Ja genau, bei dem ich auch immer wieder sage, ich verstehe das auch hier in Rheinland-Pfalz nicht, dass die jetzige Regierung daran nicht arbeitet. Die Baden-Württemberger haben es direkt schon eingeführt. Und dann hoffe ich, dass wir schnell wieder dazu übergehen, dass wir wieder ein normales Leben haben.
Und hier haben wir noch eine Hörerfrage.
Mein Name ist Roland Weimer, ich komme aus Walmeroth. Meine Frage an Herrn Baldauf ist, die Grünen haben sich ja dahingehend geäußert, dass Einfamilienhäuser zu ineffizient sind. Und da war dann die Frage, sollten Einfamilienhäuser vielleicht sogar verboten werden, auch wenn die Grünen jetzt wieder etwas zurückrudern, hat uns das hier gerade auf dem Land doch sehr bewegt. Was sagen Sie zu dieser Äußerung? Wie sollen da die Bürger auf dem flachen Land, wo im Grunde jedes Dorf ja eigentlich nur aus Einfamilienhäusern besteht, wie sollen wir darauf reagieren? Was antworten Sie da den Grünen?
Ja, das ist gar nicht mein Ansatz. Wir sind in einem freien Land und ja, da sind die Grünen über das Ziel hinausgeschossen. Leider haben sie wieder eine Aussage getroffen, die eher Verbote zulässt als Unterstützungen. Ich bin jemand, der lieber Unterstützungen gibt, Anschübe gibt, dass es auch möglich ist, etwas zu errichten. Es gibt so viele junge Familien, es gibt so viele, die ein Einfamilienhaus haben wollen. Im Übrigen ist da außenrum auch grün, nur so am Rande, dass man das natürlich nicht verbieten kann. Im Übrigen wäre es auch vom Grundgesetz her ein rechtswidriger Eigentumseingriff. Und ich finde es gut, wenn es Einfamilienhäuser gibt. Was man machen muss in Zukunft, das glaube ich auch, damit man die Flächenzersiedlung etwas einschränkt. Wir brauchen Modelle, innerörtliche Modelle, die interessant sind. Jetzt ist das ganz spannend. Der Zuhörer kommt aus Walmeroth. Walmeroth hat ein Walmeroder Modell, das steht auch in unserem Wahlprogramm. Da bekommen diejenigen, die ein innerörtliches Anwesen erwerben, 8.000 Euro. Da fragen sie sich, ja, macht das denn jemand? Weil er muss ja umbauen, er muss es sanieren vielleicht, muss es verändern. Ja, die sind sehr erfolgreich damit. Über 400 solcher Projekte sind schon umgesetzt worden. Und sie haben seit über 10 Jahren keine weiteren Flächen mehr erschließen müssen. Das muss unser Ziel sein. Innerörtliche Stärkung, innerstädtische Stärkung. daran will ich arbeiten und ein gutes Programm auflegen.
Aber an der Frage würde keine Koalition mit den Grünen scheitern, sollte es zu Gesprächen kommen?
Zunächst einmal kämpfen wir erst für uns selbst und schauen, dass wir eine große Mehrheit hinter uns versammeln, sodass wir für den Fall, dass es wider Erwarten nicht zu 50% reicht, doch noch dazu kommen, dass wir das meiste von uns selbst durchsetzen können. Mit den 50%, nicht ernst, ganz ernst gemeint, weiß ich auch.
Ich wollte gerade sagen,
aber
also diejenigen,
Sie,
die uns zuschauen, sehen ihr Grinsen im Gesicht.
Reden. Ja.
Absolut. CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn berät gerade mit den Länderkolleginnen und Kollegen, ob Beschäftigte in Kitas und Grundschullehrerinnen und Lehrer auch bald geimpft werden sollen. Herr Baldauf, was halten Sie davon?
Ich habe das schon vor einiger Zeit, mehreren Wochen so gefordert. Wenn man Schulen, Kitas wieder öffnet, was ja als erste Maßnahme passieren soll und was jetzt auch passieren wird, dann muss natürlich auch gewährleistet sein, dass vor Ort diejenigen, die dort auch tätig sind, geimpft sind. Ich habe das immer gesagt. Gerade in Kindertagesstätten können sie ja noch weniger Abstand halten, in Grundschulen auch nicht. Das sind ja ganz junge Menschen. Und dabei bleibe ich auch, das muss auch jetzt umgehend passieren und unabhängig davon natürlich auch die weiteren Ausbauten der Gesundheitsämter und der Testungen.
Da könnte es möglicherweise schwierig werden, ob das ab dem 1. März schon klappt. Das Corona-Kabinett hat das scheinbar gestoppt. Das sind zumindest Informationen des ARD-Hauptstadtstudios. Wenn ich Sie recht verstanden habe, das würden Sie bedauern, weil testen,
ja,
das wäre Ihnen wichtig.
Ich werde dann auch die Frage stellen, warum denn Baden-Württemberg Reserven hat und das dort gemacht wird und nur in Rheinland-Pfalz nicht. Die Frage darf man ja dann auch mal stellen. Also ich glaube, da ist wieder wenig vorausschauend in Rheinland-Pfalz gehandelt worden.
Stichwort Rheinland-Pfalz. Übermorgen ist hier Malu Dreyer zu Gast, Ministerpräsidentin, Spitzenkandidatin der SPD. Was schätzen Sie an ihr?
Ich schätze an ihr erst einmal den persönlichen menschlichen Umgang, den wir miteinander haben. Und gut, Sie wollten nur eines wissen, aber das Zweite sage ich auch, wenn man mit ihr etwas bespricht, dann das wird sie umgekehrt genauso sagen, halten wir uns auch dran. Und ansonsten wünsche ich mir, dass ich dieses Mal bei der Wahl mehr Erfolg habe als Sie.
Danke für den Besuch im SWR1-Studio, Christian Baldauf von der CDU.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Wir wollen Ihnen Gelegenheit geben, sich zu informieren und laden die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien ein, die Parteien, die im Bundestag und im Landtag vertreten sind. Heute war Christian Baldauf von der CDU da und Matthias Zahn aus der SWR1-Redaktion Landespolitik hat intensiv zugehört. Corona hat auch bei uns natürlich das Thema bestimmt auch den Landtagswahlkampf. Wie hat sich Baldauf da positioniert?
Er stellt sich nicht gegen den Kurs der Kanzlerin. Da hat er sicher gelernt aus der Geschichte von vor 5 Jahren, als Julia Klöckner sich auf den letzten Metern des Wahlkampfs in der Flüchtlingskrise gegen die Kanzlerin gestellt hat. Also das kommt von Baldauf nicht. Er betont dieses Dilemma der Politik gerade zwischen Gesundheitsschutz und den dringend benötigten Öffnungen für die Wirtschaft. Und naja, da konnte man wieder ganz gut erkennen, wie Baldauf diesen Wahlkampf führt. Sehr ruhig, fast schon präsidial. Natürlich kommt da immer wieder Kritik an der Landesregierung, also zum Beispiel zu wenig Hilfen für die Wirtschaft, deutlich mehr Testen. Aber es gibt eben von ihm keine scharfen Angriffe, zum Beispiel auf Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Also das ist kein polarisierender Wahlkampf, den Baldauf da führt. Er setzt einfach auf seine Forderungen, auf Fakten, immer sehr ruhig, manchmal mir schon fast zu bedächtig. Man wird dann sehen, wie das bei den Wählern ankommt am 14. März.
Wie hat er denn die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantwortet?
Unterschiedlich, also bei dieser Kita-Fachkräftediskussion, da hatten wir ja die Frau vom Fachkräfteverband, Claudia Theobald, und da hat er eigentlich natürlich schon gesagt, was sie hören wollte, also Erzieherinnenausbildung verbessern, mehr Personal in der Kita, und Frau Theobald hat dann ja gut nachgefasst und hat gesagt, ja, das wird aber immer alles zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in der Diskussion um das liebe Geld dann zerredet, und da hat er dann schon gesagt, ja, wir würden uns da an einen Tisch setzen, aber wenn man dazu keine Einigung kommt, dann würde das Land bezahlen. Also das war eine Aussage, an die man ihn dann, wenn er denn mal Ministerpräsident sein sollte, erinnern wird.
Und wir heben das auf, es ist im Archiv.
Genau. Und das andere war natürlich der Fluglärm. Das war ja klar, der Hörer aus der Westpfalz, der unter dem Fluglärm der Amerikaner leidet. Da wusste Baldauf natürlich selbst, er kann ihm da nichts versprechen. Er hat dann gesagt, er setzt auf Gespräche mit den Amerikanern. Aber das ist natürlich das, was die Leute rund um Rammstein schon seit Jahrzehnten versprochen bekommen. Und naja, immerhin hat Baldauf eben gesagt, er möchte in Kaiserslautern mit dem Hörer auch mal sich treffen und ein Gespräch führen, was man da machen könnte. Also auch da war der Wahlkämpfer Baldauf gut zu erkennen. Er inszeniert sich doch auch immer wieder als der Problemlöser. Der Frau aus Beselich hat er ja auch angeboten, sich mal mit ihren Pendelei-Problemen und dem öffentlichen Nahverkehr auseinanderzusetzen. Da hat er gesagt, die Frau kann ihm gerne mal ihre Problematik schildern.
Da vermitteln wir dann auch. Jetzt beobachtest du die Landespolitik ja schon lange. Hat dich irgendwas überrascht in den 2 Stunden?
Naja, woher kennt der Mann sich in der jordanischen Wüste so gut aus? Der ist Hobbytaucher. Gibt es da vielleicht Wasserlöcher? Also er hat ja gesagt, in der jordanischen Wüste kann man besser telefonieren als in manchem Dorf in Rheinland-Pfalz. Das mag sein, aber gut, wie gesagt, woher kommt diese Sachkenntnis über Jordanien? Ich habe da 2 Theorien. Also entweder er hat sich vom Sahara-Staub heute inspirieren lassen oder er ist einfach so auf das Ziel fixiert, Malu Dreyer in die Wüste zu schicken, dass er jetzt schon in Jordanien hier unterwegs ist.
Aus der SWR1-Redaktion Landespolitik, Matthias Zahn.
Das war das SWR1-Thema heute Spezial. Ihre Fragen an den Spitzenkandidat von der CDU, Christian Baldauf.
Thema heute. Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.